Leise Selbstkritik ist jetzt also vom Tiroler Landeshauptmann zu vernehmen. Sie scheint durchaus angebracht. Diese Selbstkritik werden doch immer mehr Details zur Verschleppung des Virus von Tirol nach Skandinavien bekannt. In Norwegen etwa ist man ob des zögerlichen Vorgehens der Tiroler Behörden verwundert bzw. verärgert. Julia Wager und Tanja Malle haben recherchiert.
Bis zum vergangenen Wochenende gingen 513 norwegische Corona-Fälle auf Aufenthalte in Österreich zurück. Zu diesem Zeitpunkt die Hälfte aller in Norwegen bekannten Fälle, heißt es von der norwegischen Gesundheitsbehörde FHI. Mehrfach machte die norwegische Behörde Österreich auf die Häufung der Corona-Fälle aufmerksam. Die Hauptmeldung erfolgte am 8. März über den Alarmmechanismus der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC, sagt Frode Forland von der norwegischen Gesundheitsbehörde FHI.
On the 8th, we saw more cases coming, and then we sent a note to the Austrian authorities through the European Early Warning Response System.
Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, diese Warnung sei am 9. März morgens an die Landessanitätsdirektion Tirol weitergeleitet worden. Hans-Peter Burschon, 59 und zu diesem Zeitpunkt norwegischer St. Anton-Urlauber, wird von keiner Tiroler Stelle über das Ansteckungsrisiko aufgeklärt. Er fährt davon aus den norwegischen Zeitungen und muss St. Anton schließlich Hals über Kopf innerhalb einer Stunde verlassen, nachdem über den Ort Quarantäne verhängt wird.
Wir haben nicht gefragt, nur Hjelp, jeg har ikke fått noe informasjon, annet enn at dette skyldes smitte og koronavirus.
Man habe weder Hilfe noch Informationen bekommen. Untergekommen seien er und seine 6 Mitreisenden schließlich in einem Hotel in Innsbruck, wo es zunächst hieß, dass es Anweisung der Politik sei, ob Ansteckungsgefahr niemanden aus St. Anton aufzunehmen, sagt Hans-Peter Burschon. Er klagt über Fieber und Husten.
So fick ich einen E-Post. Fra hotellet, om at de beklageligvis ikke kunne tas imot fordi vi kom fra St. Anton, og de var nektet av politiet å ta imot gjester fra St. Anton på grunn av smittefare.
Warum von der Warnung Norwegens bis zur Quarantäne von St. Anton und Ischgl über 5 Tage vergangen sind, ist nicht herauszufinden. Nachfragen dazu bleiben von der Tiroler Landessanitätsdirektion unbeantwortet. Ebenso bleibt generell offen, nach welchen Kriterien Quarantäne verhängt wird. Die norwegische Gesundheitsbehörde FHI hat jeweils 2 Orte in Tirol und 2 in Salzburg im Auge, sagt Frode Forland.
Ischgl und St. Anton, Sellamsee, some few and some few also from Flachau.
Ischgl und St. Anton in Tirol sowie Flachau in Salzburg sind mittlerweile unter Quarantäne. Zell am See in Salzburg nicht. Von der Salzburger Landessanitätsdirektion heißt es, man habe von den Warnungen Norwegens bisher nichts gehört. In der Gemeinde Zell am See seien derzeit 9 Corona-Fälle bekannt. Es werde breit getestet.
Von den gesundheitspolitischen zu den wirtschaftspolitischen versuchen, die Folgen der Corona-Krise einzudämmen. Die Bundesregierung hat gestern dafür ein Hilfspaket in der Höhe von insgesamt 38 Milliarden Euro vorgestellt. Etwa die Hälfte davon soll direkt an Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch zu einem kleineren Teil in die Kurzarbeit fließen. Die andere Hälfte sind Steuerstundungen oder Kreditausfallshaftungen. Da weiß man nicht genau, was das die Republik letztlich kosten wird. Die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstitutes Margit Schratzenstaller hat dieses riesige Hilfspaket im Morgenjournal um 7 als alternativlos bezeichnet.
Also insgesamt ist das ein sehr großes Paket, 38 Milliarden Euro, das sind ungefähr 10% der Wirtschaftsleistung. Das ist tatsächlich ein großes Paket, ungefähr, um einen kleinen Vergleich zu geben, ein Mehrfaches dessen, was das Konjunkturpaket in der Finanz- und Wirtschaftskrise, das waren kumuliert 12 Milliarden Euro 2009 und 2010, ausgemacht hat. Und auch wenn man es im internationalen Vergleich sich anschaut, ist es groß. Schweden hat 28 Milliarden Euro angekündigt. Deutschland hat unbegrenzte Kreditgarantien angekündigt. Großbritannien hat soeben angekündigt, ein Paket von 350 Milliarden Pfund. Und alle Regierungen kommen jetzt mit der Ankündigung, mehr zu tun, wenn es notwendig ist. Koste es, was es wolle, ist nicht nur das Motto in Österreich, sondern viele Regierungen sagen das und das auch zu Recht.
Sagt WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller, das ganze Interview finden Sie wie viele andere Informationen zur Corona-Krise auch unter anderem auf unserer Radiothek. Auch die Europäische Zentralbank hat auf Krisenmodus und Big Spender geschaltet. Sie will Anleihen von Staaten und Unternehmen um insgesamt 750 Milliarden Euro aufkaufen. Ein Betrag, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann, auch wenn man ihn auf einen Zettel schreibt. 10 Nullen wären das in dem Fall. Irgendwie konkreter, weil besser vorstellbar sind da die Pläne der Regierung für die Kurzarbeit. Der massiven Zunahme bei der Arbeitslosigkeit soll wiederum, koste es, was es wolle, gegengesteuert werden. Volker Obermeier mit den Eckpunkten des Modells.
Die Zahl der Neuanmeldungen beim AMS hat dieser Tage rasant zugelegt. Seit Wochenbeginn waren es mehr als 50.000. Betroffen sind alle Branchen, vor allem Tourismus, Handel, Bau und Industrie. Regierung und Sozialpartner lockern daher deutlich die bisher engen Regeln für Kurzarbeit. Egal welche Größe, egal welcher Sektor, möglichst viele Betriebe sollen möglichst viele Menschen weiterhin beschäftigen. Mit der Kurzarbeit neu können sie die Normalarbeitszeit auf bis zu 10% verringern, zunächst verteilt über einen Zeitraum von 3 Monaten. Bei Bedarf können es bis zu 6 Monate sein. Grundsätzlich bekommen die Beschäftigten je nach Einkommen zwischen 80% und 90% des Nettogehalts, sagt AMS-Chef Johannes Kopf zuletzt gestern gegenüber der ZIB 2. Die Kosten für Dienstgeber würden auf ein Minimum reduziert, Liquidität der Firmen erhalten.
Der Betrieb zahlt wirklich nur die Arbeit, die auch geleistet wird. Der Rest kommt aus dem Kurzarbeitergeld des Arbeitsmarktservices.
Das AMS zahlt somit aus dem Hilfspaket der Regierung Lohnsteuer, Sonderzahlungen, Sozialversicherung und das vom ersten Tag an, nicht erst ab dem 4. Monat wie bisher. Der Arbeitgeber ist laut Sozialpartnereinigung außerdem verpflichtet, während der Kurzarbeit und bis zu einem Monat nach deren Ende den Beschäftigungsstand aufrechtzuerhalten. Wer Kurzarbeit einführen will, der soll innerhalb von 2 Tagen Bescheid bekommen. Geld vom AMS, also aus dem Staatshaushalt, soll so schnell wie möglich überwiesen werden. Das Arbeitsmarktservice aktualisiert laufend auf seiner Homepage die Details zur neuen Regelung.
Live am Telefon bin ich jetzt mit Christoph Klein verbunden, dem Direktor der Arbeiterkammer. Die hat das Kurzarbeitsmodell gemeinsam mit der ÖGB und Wirtschaftskammer verhandelt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Renner.
Herr Klein, nicht nur Unternehmer, auch Anwälte, die auf Arbeitsrecht spezialisiert sind, haben gestern angemerkt, dass es noch einiges an Rechtsunsicherheit gäbe, auch weil das neue Kurzarbeitsmodell schon mehrfach überarbeitet worden ist. Wann gibt es eine endgültige Version oder gibt es die schon?
Es geht um den Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice nach extrem komplizierten Vorarbeiten die Richtlinie beschlossen zur Umsetzung des Modells. Und wenn ich sage, die Vorarbeiten waren kompliziert, dann muss man sich auch vorstellen, das Ganze ist ein kompliziertes juristisches Gebäude, das aber an der Oberfläche für die Unternehmen, für die Arbeitnehmer so einfach sein soll wie eine moderne Computeroberfläche. Rasch zugänglich, gut verständlich. Und der letzte Schritt wird heute Vormittag sein, wenn Arbeitsministerin, Wirtschaftsministerin und der Herr Finanzminister die Richtlinie genehmigen. Ich glaube, davon können wir ausgehen.
Das heißt, ab Mittag gilt's gewissermaßen. Im Kern also besagt das neue Kurzarbeitsmodell, dass Unternehmer die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter eine Zeit lang sogar auf null reduzieren können, was auch null Kosten hieße, weil der Unternehmer ja nur die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zahlt, den Rest zahlt das Arbeitsmarktservice, damit wir eine konkrete Vorstellung bekommen. Was heißt das für den Unternehmer in Euro, an einem konkreten Beispiel erläutert?
Ja, vielleicht darf ich Ihnen ein konkretes Beispiel darstellen. Zuerst von der Arbeitszeitseite und dann von der Seite des Geldes. Man muss in einem Durchrechnungszeitraum, also während dieser Corona-Periode, zumindest 10% Arbeitszeit vereinbaren. Das geschieht in Blöcken von zunächst einmal 3 Monaten. Und ich hoffe, im ersten 3-Monats-Zeitraum haben wir dann auch das Coronavirus überwunden. Man vereinbart also zum Beispiel statt 38,5 Stunden, wie es in vielen Kollektivverträgen steht, ein Zehntel, 3,85 Stunden in der Woche. Das ist über die 3 Monate hinweg, sind das etwas mehr als 50 Stunden. Das heißt, ich kann in Wirklichkeit die Menschen fast diese ganzen 3 Monate jetzt nach Hause schicken, um die Epidemie eindämmen zu lassen. Und erst in den letzten 2 Wochen fährt dann die Arbeitszeit langsam wieder hoch und da geht es dann hoffentlich auch wieder an das Anfahren der Wirtschaft. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann ich das auch um weitere 3 Monate verlängern. Und dann ist halt in den letzten 3 Wochen 100 Stunden zu leisten. Und ich kann die Menschen fast ein ganzes halbes Jahr lang bei 80% bis 90% der Bezüge zu Hause lassen.
Die Betroffenen erhalten 80% bis 90% netto. Genau. Was zahlt das Unternehmen in Euro monatlich? Nehmen wir bei einer Zeitverpflichtung von 10% Arbeitszeit.
Ja. Nehmen wir als Beispiel einen Arbeitnehmer, der vorher 2.000 brutto verdient hat. Wenn man da das 13. und 14. Monatsgehalt auf den einzelnen Monat umlegt, also ein Jahreszwölftel heranzieht, dann hat das Unternehmen in einem Normalmonat Lohnkosten von ziemlich genau 3.000 Euro. In einem künftigen Kurzarbeitsmonat betragen das nur mehr ungefähr 300 Euro unter Berücksichtigung dieser Sonderzahlungen. In Monaten, auf die keine Sonderzahlung entfällt, und das wird jetzt am Anfang der Fall sein, März, April, Mai, da gibt es ja auch keine Sonderzahlung, macht das Unternehmen sogar durch die Weiterbeschäftigung quasi ein bisschen einen Gewinn. In diesem Fall würden ungefähr 60 Euro dem Unternehmen sogar übrig bleiben von der Kurzarbeitsbeihilfe, nachdem es alle Lohnkosten getragen hat. Das heißt, ich kriege am Anfang sogar mehr Liquidität, wenn ich die Leute nicht kündige, sondern im Betrieb behalte. Und erst in den Sonderzahlungsmonaten pendelt sich das dann auf bescheidene 300 Euro ein in unserem Fall. Und das entspricht ja der Arbeitsleistung von 10%, die der Mitarbeiter dann im Wiederaufbau tatsächlich erbringt.
Muss ich nicht dazu sagen, dass Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund dieses Modell als sehr, sehr verlockend ansehen. Was die Unternehmen jedenfalls brauchen, ist ein bisschen flüssige Mittel, denn sie bekommen den Zuschuss des AMS erst monatlich im Nachhinein. Könnte das noch ein Hinderungsgrund sein?
Ich gehe nicht davon aus, dass das ein Hinderungsgrund ist. Denn die Löhne werden ja ebenfalls in aller Regel im Nachhinein bezahlt. Ich gehe auch davon aus, dass die Banken hier ihr Schärflein dazu beitragen und Kreditlinien großzügig verlängern, weil völlig klar ist, dass das Geld vom AMS fließt. Und vielleicht schaffen wir auch ein System der Vorauszahlungen. Das können wir in Gesprächen mit dem AMS klären.
Christoph Klein, Direktor der Arbeiterkammer, danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Danke für die Erklärung. Einen guten Tag noch.
Ich danke Ihnen, Herr Renner, und danke allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Institutionen, die hier Tolles geleistet haben, und allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen, die in diesen Tagen wirklich Heldinnen der Arbeit sind. Danke.
Ausnahmsweise eine längere Verabschiedung in einer Zeit, wo viele im Ausnahmezustand sind. Wir schauen nach Deutschland und wie man dort umgeht mit dem Coronavirus. Etwas zögerlich haben viele gemeint in den vergangenen Tagen. Gemeint war auch Kanzlerin Angela Merkel. Die hat gestern zu einem außergewöhnlichen Mittel gegriffen, um die Deutschen zu alarmieren und auch zu sensibilisieren. Sie hielt eine ihrer ganz seltenen Fernsehansprachen. Kriegsrhetorik wie Frankreichs Präsident Macron vermied sie aber, sprach aber doch von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Andreas Jölli berichtet.
Das Coronavirus verändert grundlegend unser Leben. Die Lage sei wirklich dramatisch und ernst, sagt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.
Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Jetzt gilt es, zusammenzuhalten und zusammenzustehen. Das bedeutet aber in diesem Fall Abstand wahren und auf Distanz gehen.
Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.
Angela Merkel appelliert an die Solidarität aller, verspricht der Wirtschaft umfassende Unterstützung und dankt allen, die für die Versorgung des eingeschränkten Lebens da sind.
Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf.
Es ist das erste Mal, dass sich Kanzlerin Angela Merkel direkt an die Bevölkerung wendet, abgesehen von den üblichen Silvesteransprachen.
Und anderes begibt sich in Großbritannien. Das tritt einen eher ungeordneten Rückzug in seiner Strategie zur Eindämmung des Virus an. Premier Boris Johnson hat die Schließung aller Schulen verkündet. Fabio Polli berichtet.
Bis gestern Abend hielt die britische Regierung unter Boris Johnson eisern daran fest. Die Schulen bleiben offen. Dann kam der Rückzug. Johnson erklärte, dass die Schulen doch geschlossen werden, und zwar de facto ab kommendem Montag. Denn am Freitag nach Schulschluss ist Schluss mit dem Schulegehen für die meisten Kinder. After schools shut their gates from Friday afternoon. Nach dem Schulschluss am Freitag bleiben die Schulen bis auf Weiteres geschlossen. Until further notice. Den Meinungsumschwung dürfte ein Bericht des renommierten Imperial College herbeigeführt haben. Wäre Boris Johnson dabei geblieben, auf die sogenannte Herdenimmunität zu setzen, würden möglicherweise bis zu 250.000 Briten am Coronavirus sterben, heißt es darin.
Weitere Meldungen von und mit Martin Balder.
Italien hat den höchsten Anstieg an Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Krise verzeichnet. Gestern starben 475 Menschen, so viel wie noch nie in einem Land an einem Tag. Insgesamt ist die Zahl der Todesopfer damit auf fast 3.000 gestiegen. Landesweit sind fast 36.000 Menschen infiziert. China hingegen hat erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie landesweit keine Neuinfektionen mehr gemeldet. Allerdings steigert die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurückkommen, so die Gesundheitsbehörde in Peking. Zuletzt seien 34 derartige Fälle registriert worden. Die Weltgesundheitsorganisation leitet jetzt eine groß angelegte Studie zur Wirksamkeit von 5 Medikamenten, die bei der Behandlung von Coronavirus-Patienten verwendet werden. Krankenhäuser in 9 Ländern beteiligen sich daran. Unter den getesteten Wirkstoffen sind auch Medikamente, die gegen das HI-Virus entwickelt wurden. In Deutschland sind im ersten bundesweiten Prozess um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte 2 Angeklagte wegen Steuerhinterziehung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die beiden Briten hatten den Ermittlern bereitwillig Auskunft gegeben, was sich nun in milden Strafen niederschlug. Mit dem Urteil des Bonner Landesgerichts steht nun auch fest, dass Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind. Bei diesen Deals wurden Aktien zwischen mehreren Beteiligten hin und her geschoben, die sich dann die nur einmal bezahlte Kapitalertragssteuer gleich mehrfach zurückerstatten ließen. Der deutsche Fiskus wurde so um fast 450 Millionen Euro geschädigt. Und das Wetter heute den ganzen Tag sonnig und 15 bis 22 Grad.
Für das Journalteam mit Paul Schiefer und Harald Landgraf verabschiedet sich Franz Renner. Haben Sie einen guten Tag.